SR Info. Bilanz am Abend.
Mit Sarah Sasso einen schönen guten Abend. Wir haben gleich unter anderem diese Themen: Druck bei Asylpolitik. Bundesinnenministerin kündigt Ausweitung der Kontrollen an den Binnengrenzen an. Rettungsplan für die EU-Wirtschaft. Brüssel und der Draghi-Report. Wahlkampf oder berechtigt? Bundesarbeitsminister entfacht erneut Debatte um Mindestlohn. CDU-Chef Merz hatte der Ampel ein Ultimatum gestellt. Bis morgen sollte sie sich zu Zurückweisungen von Flüchtlingen an den deutschen Grenzen bekennen. Ob das rechtlich zulässig ist, ist sehr umstritten. Jetzt reagiert Innenministerin Faeser. In einer Pressekonferenz hat sie eben angekündigt, es wird weitere Kontrollen geben an den Grenzen zu den Niederlanden, Belgien und Dänemark und auch bei uns in der Saarlouis-Luchs-Region. Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Wie genau sehen die Pläne von Nancy Faeser denn aus?
Ja, ganz so viel ist noch nicht bekannt, aber dass es Kontrollen, Grenzkontrollen geben soll, quasi rund um Deutschland herum. Und das stichprobenartig und erstmal vorübergehend, also befristet, mit dem Ziel, illegale Einwanderer zu entdecken. Umfassend kann das natürlich alles nicht sein. Wir haben eine Grenze insgesamt von fast 3.900 Kilometern. So viele Bundespolizisten haben wir gar nicht, dass die das flächendeckend machen können. Aber es kann an den Grenzen demnächst, ab Montag kommender Woche, etwas länger dauern. Wer in den Ferien mit dem Auto nach Österreich oder durch Österreich gefahren ist, der weiß, was das bedeuten kann.
Ja, im Osten und Süden Deutschlands, da wird ja schon seit knapp einem Jahr verstärkt kontrolliert. Wie fällt denn da die Bilanz bislang aus?
Ja, Nancy Faeser ist damit zufrieden. Sie verweist darauf, dass es da durchaus Menschen gegeben hat, die keine Berechtigung hatten, nach Deutschland einzureisen und dass die auch zurückgewiesen worden sind. Sie sagt, seit Oktober seien das 30.000 gewesen insgesamt. Das sind, möglich ist das, wenn Menschen kein Asyl beantragen wollen. Also wer nicht sagt, ich möchte Asyl haben, der hat dann zum Beispiel kein Recht oder die auch kein Bleiberecht in Deutschland haben. Und jetzt hat die Bundesinnenministerin ein Konzept erarbeitet, in dem es offenbar noch weitere Möglichkeiten gibt, das rechtlich auch durchzusetzen, Menschen zurückzuweisen. Da wollte sie sich aber noch nicht in die Karten bzw. ins Konzept schauen lassen, sondern verweist darauf, dass sie das morgen vorstellen will.
Mhm. Also mit dieser Ausweitung der Grenzkontrollen, da reagiert Faeser ja auch auf den Druck, den die CDU da gemacht hat. Wie fallen denn die Reaktionen aus?
Ja, Friedrich Merz schien eben etwas überrascht. Er kam ein bisschen zu spät zum Statement, was er angekündigt hatte, und sagte dann auch erstmal was ganz anderes, um dann auf das Thema zu kommen und zu sagen, ja, Grenzkontrollen gut und schön, aber ob das mit den Zurückweisungen so funktionieren kann und so gewollt ist von der Innenministerin, wie er, Merz, sich das vorstellt, das will er sich erstmal ganz genau angucken. Also er ist ja sehr zurückhaltend und ich persönlich sehe auch noch nicht, dass die beiden da tatsächlich zusammenfinden. Aber vielleicht auch doch, morgen wird sich das zeigen.
Mhm. Ja, morgen Migrationstreffen erneutes. Was glauben Sie denn, wie da die Stimmung dann sein wird?
Ja, bisher hieß es immer von allen Seiten, die Gespräche seien gut verlaufen, die Gespräche seien auch vertraulich gewesen. Das war im Prinzip auch so, da ist aus diesen Gesprächen nicht viel herausgekommen und da nicht die Spitzen sitzen, die sich nicht grün sind, sondern eher Unterhändler von allen Fraktionen, die beteiligt sind und aus den Ländern, denke ich, das wird ein sachliches Gespräch, aber von außen wird Friedrich Merz sehr genau darauf gucken, wie das mit den Zurückweisungen ist, denn das ist für ihn der Schlüssel des Ganzen.
Dann schauen wir mal gespannt auf den morgigen Tag, wenn das Migrationstreffen dann stattfindet. Sabine Henkel aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Vielen Dank für die Informationen. Ab 16. September also wird auch hier in der Saarlouis-Luchs-Region stärker an den Grenzen kontrolliert. Grund für diese Kontrollen sind illegale Einreisen von Asylsuchenden nach Deutschland. Ja, und eine Aussage von Kanzler Scholz im ZDF-Sommerinterview gestern Abend, das hält heute noch nach. Er hatte angekündigt, sich mehr einsetzen zu wollen für ein Ende des Krieges in der Ukraine. Es solle auf alle Fälle eine weitere Friedenskonferenz geben, und zwar mit Russland. Zügig zum Frieden mit Olaf Scholz. Unter diesem Aspekt kommentiert ARD-Korrespondentin Andrea Beer.
Ich glaube, das ist der Moment, in dem man diskutieren muss, wie wir aus dieser Kriegssituation zügiger zu einem Frieden kommen, sagt Olaf Scholz. Und ich glaube, das ist der Moment, in dem Olaf Scholz das umsetzen sollte, wovon er immer redet, wenn es um die Ukraine geht. Berlin tut viel für Kiew, doch nicht genug. Zügiger zum Frieden geht es nur mit mehr Waffen und finanzieller Unterstützung der Ukraine. Diese müsste vertraglich auf Jahre hinaus festgelegt werden, damit das Klinkenputzen ein Ende hat und Kiew eine verlässliche Perspektive, die nicht von Wahlen in den Geberländern vergiftet wird. Russland macht ja keinerlei Anstalten, die zerstörerische Großinvasion zu beenden. Im Gegenteil. Moskau ließ seit deren Beginn rund 8000 Raketen und etwa 4700 Kampfdrohnen auf das Land abfeuern. Getroffen werden auch heute Menschen im gesamten Land und der systematische russische Beschuss der Energiesysteme geht ebenfalls weiter, Tag und Nacht. Unter anderem mit Raketen aus Nordkorea und dem Iran kann Russland die Ukraine weiter terrorisieren. Ohne jede Auflage, ohne jede Einschränkung, ohne jeden Sinn. Kiew hingegen kann die vom Westen gelieferten Waffen nicht einsetzen, wie es will. Hier gibt Washington den Ton an und Berlin folgt bisher. Abgesehen von Patriot-Systemen hat Deutschland zwar gar keine Langstreckenwaffen geliefert. Den begehrten Taurus verweigert Olaf Scholz ja bekanntlich. Mit eigenen Langstreckendrohnen lässt sich zwar viel machen, aber die Möglichkeiten von Kiew sind begrenzt. Ich finde alle Auflagen für westliche Waffen falsch. Die todbringenden russischen Bomber heben auf Militärflughäfen in Russland ab, mit Raketen oder Gleitbomben, die aus rund 70 Kilometern Entfernung abgefeuert werden können. Auf Menschen, Krankenhäuser, Wohnanlagen und auf ukrainische Stellungen an der Front, wo zudem Flugabwehr und Lufthoheit nach wie vor schmerzlich fehlen. Hätte Kiew auf dem Gebiet Russlands mit westlichen Waffen freie Hand, würden sich deutlich mehr militärische Möglichkeiten eröffnen gegen die russischen Invasoren. Damit stiegen auch die Chancen auf eine bessere Ausgangslage für mögliche Gespräche mit Russland. Kiew will noch vor November eine weitere internationale Friedenskonferenz abhalten, zu der Vertreter aus Moskau eingeladen werden könnten, sagt Präsident Selenskyj seit langem. Das ist kein Vorschlag von Olaf Scholz. Der Kanzler will zügiger zu einem Frieden kommen. Er könnte mehr dazu beitragen, denn diesen Wunsch hegen die Menschen in der Ukraine schon lange.
Ja, so die Meinung von Andrea Beer. Es läuft einfach nicht gut in der europäischen Wirtschaft. Aber wie kommen die Unternehmen aus der Krise? Dieser Frage ist die EU nachgegangen und hat dafür einen Experten engagiert. Mario Draghi, ehemaliger italienischer Ministerpräsident und Ex-Chef der Europäischen Zentralbank, hat die Situation analysiert und Vorschläge erarbeitet, wie man den europäischen Wirtschaftsmotor wieder zum Laufen bringen könnte. Was er da heute in Brüssel vorgestellt hat, weiß Helga Schmidt.
Bevor er auf seine Vorschläge für einen Ausweg aus der Krise zu sprechen kam, schilderte Draghi den jetzigen Zustand von Europas Wirtschaft in düsteren Farben. Viel zu geringe Produktivität der Unternehmen, die digitale Revolution verschlafen und vor allem viel zu wenig Wachstum. The growth has been slowing down. Das Wachstum in Europa ist ja schon seit längerem schwächer geworden. Wir haben das nur nicht richtig wahrgenommen, auch weil gleichzeitig die Arbeitslosigkeit sank. Aber jetzt können wir die Wachstumsschwäche nicht mehr ignorieren. Die Bedingungen haben sich geändert. Geändert hat sich nach Draghis Einschätzung, dass Europa im Moment nicht mehr mithalten kann, abgehängt ist von der Konkurrenz aus China und den USA. Diese Herausforderung nennt der frühere Chef der Europäischen Zentralbank eine existenzielle Herausforderung. Für ihn steht nicht weniger als die Existenz von Europas Sozialstaat auf dem Spiel. That's why what we are trying to do now becomes existential itself. Eine radikal andere Politik schlägt Draghi vor und nennt konkrete Maßnahmen. Massive Investitionen in die Digitalisierung, eine Art Marshallplan für die Modernisierung von Europas Wirtschaft. Und der Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas, das ist für ihn eine Voraussetzung, wieder wettbewerbsfähiger zu werden und kein Hindernis für die Industrie. And that is the
providing the clean technologies to enable decarbonization.
Saubere Technologie muss bereitgestellt werden, die die Dekarbonisierung ermöglicht. Was wir wirklich tun müssen, ist, das Angebot an grüner Energie zu erhöhen. Die nötigen Investitionen werden immens sein, Draghi nennt als Größenordnung bis zu 800 Milliarden Euro pro Jahr. Der frühere italienische Ministerpräsident schlägt vor, einen Teil davon aus den nationalen Haushalten zu finanzieren. Ein anderer Teil soll aus dem EU-Haushalt bezahlt werden, zum Beispiel durch eine Reform der bisherigen Fördermittel. Sie sollen künftig gezielter auf Leuchtturmprojekte konzentriert werden und nicht wie bisher mit der Gießkanne verteilt werden. Gemischt fielen die Reaktionen auf Draghis Vorschlag aus, die Investitionen auch mit Gemeinschaftsschulden zu finanzieren. Aus Berlin kam prompt ein Nein von Finanzminister Christian Lindner. Aus dem Kanzleramt hieß es, man werde den Bericht zunächst genau analysieren.
Über die Ideen, wie die EU-Wirtschaft konkurrenzfähiger werden kann, berichtete Helga Schmidt aus Brüssel. Ein weiterer wichtiger Termin heute in Berlin, der Krankenhausgipfel der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Die Kliniklandschaft in Deutschland soll umgebaut werden. Es soll effizienter und kostengünstiger werden, so die Pläne von Gesundheitsminister Lauterbach. Die Krankenhausgesellschaft aber nicht wirklich gut findet. Über die heutige Diskussion berichtet Markus Latton.
Inflationsausgleich für Krankenhäuser und Entbürokratisierung. Das waren zwei zentrale Forderungen von Gerald Gass, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Krankenhausgesellschaft, beim Krankenhausgipfel 2024 in Berlin. Angesichts der Defizite, die viele Krankenhäuser angesammelt haben, müssten diese, so gut es geht, finanziell entlastet werden. Gass kritisierte außerdem einen der Kernpunkte von Lauterbachs Reform. So sollen die Kliniken nicht mehr allein pro Eingriff bezahlt werden, sondern für das Zurückstellen von Behandlungskapazitäten. Diese Vorhaltepauschalen sollen in Zukunft 60% des Budgets ausmachen. Damit müssten Kliniken weniger operieren, um wirtschaftlich zu bleiben. Viele Krankenhäuser, so Gass, könnten mit ihren bisherigen Mitteln und dem vorhandenen Personal diese Vorhaltezahlen nicht erreichen. Grundsätzlich sei die Krankenhausgesellschaft nicht gegen eine Reform, aber sie müsse gute Ergebnisse bringen.
12,41 Euro, so hoch ist der Mindeststundenlohn in Deutschland. Zu wenig findet Arbeitsminister Hubertus Heil. Über die Mindestlohndebatte sprechen wir mit dem Sozialwissenschaftler Stefan Sell nach den Kurznachrichten mit Isabel Tentrup.
Angesichts der derzeitigen Krisen und Konflikte sieht UN-Menschenrechtskommissar Türk die Welt an einem Scheideweg. Er warnte zum Auftakt der Sitzung des Menschenrechtsrats vor einer Zukunft, die von militärischer Eskalation, Unterdrückung, Desinformation und zunehmender Ungleichheit geprägt ist. Vor dem Hintergrund des Klimawandels und der aktuellen Kriege und Konflikte mahnte Türk, die Staaten dürften sich nicht mit diesem Zustand als neuer Normalität zufrieden geben. Mit Blick auf die Wahlen in zahlreichen Ländern appellierte der Menschenrechtskommissar an die Bürger, wachsam zu sein und sich nicht von vermeintlich einfachen Lösungen blenden zu lassen. Die Autoproduktion in Deutschland ist nach Ansicht des Branchenverbands VDA nicht wettbewerbsfähig. Die Verbandsvorsitzende Müller sagte dem NDR, das zeige auch die Krise bei Volkswagen. Vor allem die Kosten für Energie, Arbeit und Bürokratie seien im Vergleich zu anderen Ländern sehr hoch. Müller forderte, die Bedingungen für Elektromobilität zu verbessern. Es brauche mehr Ladestationen und niedrigere Strompreise. Wenn hierzulande keine kleinen, günstigen E-Autos gebaut würden, habe das auch mit Standortfaktoren zu tun. Zuvor hatte sich schon der scheidende EU-Industriekommissar Breton besorgt über den Zustand der Autoindustrie gezeigt. Der Saarländische Rundfunk und die Hochschule der Bildenden Künste Saar haben eine Kooperation vereinbart. Ziel ist es, Nachwuchstalente im Bereich Film und Bewegtbild, der HBK, zu fördern. Der SR stellt dazu 10.000 Euro zur Verfügung. Das Geld soll in Filmprojekte der Studierenden fließen. Außerdem stellt der SR Plätze im Fernsehen und in der Mediathek zur Verfügung. SR-Intendant Grasmück sagte, der Saarländische Rundfunk wolle mit der Kooperation junge Kreativkräfte unterstützen und seine Rolle als Kulturförderer wahrnehmen.
Die SR-Infobilanz am Abend mit Sarah Sasso. Wie viel Geld sollte ein Mensch pro Stunde mindestens verdienen, der einer nicht selbstständigen Arbeit nachgeht? Klar, dass die Antwort dazu unterschiedlich ausfällt, wenn man zum Beispiel Arbeitgeber und Arbeitnehmer fragt. In Deutschland entscheidet über den sogenannten Mindestlohn eine Kommission und die hat sich für dieses Jahr auf 12,41 Euro pro Stunde festgelegt. Viel zu wenig, sagt Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. 15 Euro sollten es seiner Einschätzung nach bis 2026 sein. Hintergrund ist eine Richtlinie der EU, die die Mitgliedsländer nun erfüllen sollen. Stefan Sell ist Sozialwissenschaftler und Professor an der Hochschule Koblenz und mit ihm habe ich kurz vor der Sendung darüber gesprochen, dass auch andere europäische Staaten Mindestlohn haben. Gleich hier bei uns, unsere luxemburgischen Nachbarn, die bekommen mindestens 14,86 Euro die Stunde, aber dafür ist das tägliche Leben in Luxemburg ja auch viel teurer. Wie also lassen sich Mindestlöhne europaweit denn überhaupt vergleichen?
Ja, also wir haben 22 EU-Staaten, die über einen gesetzlichen Mindestlohn verfügen und die Spannweite, wenn man jetzt nur auf die Eurobeträge pro Stunde schaut, die ist wirklich sehr, sehr hoch. Aktuell der niedrigste gesetzliche Mindestlohn, den gibt es in Bulgarien, das sind 2,85 Euro und in Luxemburg sind es sogar 14,86 Euro. Vor Deutschland liegen noch Irland, Niederlande und eben Luxemburg, aber das sind nur die Nominalbeträge. Wir schauen auch hin, was kann man sich für einen Euro in Luxemburg oder in Bulgarien oder in Deutschland leisten. Und da kommt ein interessantes Ergebnis heraus. Dann ist Deutschland mit 9,94 Euro umgerechnet auf Platz 1, noch vor den Niederlanden und Luxemburg. Das zeigt also eben, dass man natürlich auch genau hinschauen muss, was kann man sich für einen Euro in dem jeweiligen Land leisten.
In Deutschland verdienen etwa 8,4 Millionen Menschen weniger als 14 Euro die Stunde. Das sind Zahlen der Bundesregierung, die im April 2023 veröffentlicht wurden. Gastgewerbe, Handel, das sind ja so typische Branchen, in denen man nicht so viel verdient, ne? Also Branchen, in denen auch viele Frauen arbeiten. Haben diese Beschäftigten denn keine Lobby, dass es das überhaupt noch gibt oder dass Mindestlohn überhaupt notwendig ist?
Wir sollten nicht vergessen, dass nur in Anführungsstrichen etwas mehr als 6% der Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland insgesamt ausschließlich nach dem Mindestlohn vergütet werden. Aber es gibt bestimmte Branchen, in denen sich das häuft und da sind besonders verhandlungsschwache Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten. Der Hintergrund ist natürlich, dass es sich hierbei um Branchen handelt, in denen der Lohndruck für die Arbeitgeber aufgrund des hohen Personalkostenanteils sehr stark ist. Und gleichzeitig handelt es sich um Branchen, wenn Sie an Gastronomie denken, aber auch an Lagerwesen, Logistik oder die Paketdienste, wo die Gewerkschaften sozusagen, wenn dann häufig nur in Spurenelementen vertreten sind, das wissen auch die Arbeitgeber. Also das ist ein Stück weit eine Machtfrage und deswegen eine Verbesserung. Und die hat es gegeben im Jahr 2020. Durch die deutliche Anhebung des gesetzlichen Mindestlohns, die kann man dann für diese Personengruppen leider nur auf dem Weg einer von außen kommenden Erhöhung des Mindestlohnes bewirken. Aber das löst natürlich Widerstände aus bei den Arbeitgebern, wobei es geht denen eigentlich nicht um die Frage, ob man nun 13 Euro oder 13,50 Euro in der Stunde zahlen muss, sondern sie dürfen ja eins nicht vergessen, wenn sie den Mindestlohn erhöhen, dann ist die Erhöhung die eine Sache. Aber alle Beschäftigungsverhältnisse, die da über dem Mindestlohn liegen, die müssen dann ja auch angepasst werden, weil ja sonst die Spannweite immer kleiner wird. Und dann sagen die, das geht ja nicht, dass wir nicht eine Verbesserung haben. Und das ist das eigentliche Problem der meisten Arbeitgeber, dass die von der Politik vorgegebene Mindestlohnerhöhung dann einen Lohndruck in den unteren Lohngruppen ausübt und das treibt natürlich die Personalkosten hoch und das wollen die Arbeitgeber erstmal aus ihrer Sicht verständlicherweise vermeiden.
Jetzt haben ja andere Länder gar keinen Mindestlohn, wenn wir nochmal den Blick auf Europa werfen. Ne? Italien, Österreich, auch aus dem Grund, weil dort ja eine viel stärkere Tarifbindung herrscht und das ist ja auch so ein bisschen das Problem hier in Deutschland, dass da so viele Branchen sich von den Tarifen abwenden. Wäre es denn also eine Lösung, um alles nochmal so ins Gleichgewicht zu bringen, wenn hier einfach wieder mehr nach Tarif gezahlt würde? Oder was halten Sie für die beste Lösung, damit diese Debatte nicht immer wieder aufkommt?
Das würde eine Menge Probleme lösen. Das würde auch eine Menge Druck von der Politik nehmen. Denn jetzt tritt natürlich etwas ein, was man immer wieder kritisiert hat, gerade von den Gegnern des Mindestlohns, die gesagt haben, ja, so ein gesetzlicher Mindestlohn, der wird dann politisiert. Also da benutzen dann die jeweiligen Parteien den Mindestlohn, um sich zu profilieren und nehmen keine Rücksicht auf die Arbeitgeber. Oder die andere Seite, die Gewerkschaften sagen, der Mindestlohn müsse noch stärker angehoben werden. Und dann hat man diese Streitereien. Normalerweise wäre das Aufgabe der Tarifparteien, hier eine vernünftige Lohnhöhe auszuhandeln. Dazu sind sie aber derzeit nicht in der Lage. Und da kann man nur hoffen, dass es gelingt, dort wieder ja ein bisschen mehr Ordnung reinzubringen.
Sagt der Sozialwissenschaftler Stefan Sell von der Hochschule Koblenz. Nachdem in Deutschland wieder über die Höhe des gesetzlichen Mindestlohns diskutiert wird, Arbeitsminister Hubertus Heil hat sich für eine deutliche Erhöhung ausgesprochen. Hintergrund ist eine Richtlinie der EU. Direkt hinter der Grenze, in Forbach zum Beispiel, gibt es ein Gebrauchtwarenkaufhaus, in dem auch viele Saarländerinnen und Saarländer gerne einkaufen. Das Schöne am Emmaüs, es erfüllt einen guten Zweck, denn hier werden vor allem Obdachlose und andere sozial schwache Menschen beschäftigt. Die Organisation Emmaüs, die geht zurück auf eine Bewegung des Abbé Pierre. Der bereits verstorbene katholische Ordensmann, der ist in Frankreich eine Lichtgestalt. Eigentlich. Doch das Bild trübt sich gerade ein, seit schwere Missbrauchsvorwürfe öffentlich geworden sind. Und das hat Konsequenzen, berichtet Stefanie Markert aus Paris.
Ein neuer Bericht und 17 neue Anschuldigungen gegen Abbé Pierre. Manche Fälle lassen gar auf Vergewaltigung schließen und auf den Missbrauch von Minderjährigen. Seine Hilfsorganisation selbst hatte den Bericht in Auftrag gegeben. Emmaüs-Generaldirektor Adrien Chabosch hatte schon nach Bekanntwerden der ersten Vorwürfe Mitte Juli reagiert. Es ist ein Schock für uns, aber ich möchte nicht, dass das den Nutzen unserer Aktionen in Frage stellt. Emmaüs ist vor allem die Arbeit tausender Männer und Frauen, die gegen Armut kämpfen. Heute aber haben die Opfer Priorität. Vorrangig ist, ihnen zuzuhören. Für uns ist es extrem wichtig zu sagen, niemand darf ungestraft bleiben. Mindestens bis Jahresende gibt es eine Hilfshotline. Man gehe von weiteren Zeuginnen aus. Die Stiftung Abbé Pierre hat nun verkündet, ihren Namen zu ändern. Emmaüs France und Emmaüs International haben die definitive Schließung der Gedenkstätte am Gründungsort ihrer Bewegung in Estéville angekündigt, wo Abbé Pierre gewohnt hat. Der Radiosender France Info hat investigativ ermittelt und einen Filmemacher ausfindig gemacht, der Abbé Pierre 1995 für eine Doku begleitet und dabei ein Telefongespräch mitbekommen habe. Nach einigen Sekunden fragte Abbé Pierre die junge Frau, ob sie an ihn denke. Sie sagte geniert, ja, das komme vor. Er fragte, ob sie sich dabei berühre. Nein, ich denke an sie, aber nicht so. Darauf Abbé Pierre, er aber berühre sich, wenn er an sie denke. Er habe auch eine Frau aus dem Filmteam angegrapscht, bezeugt der Doc-Filmer. Bereits in den 50er und 60er Jahren habe es laut France Info Vorfälle auf Auslandsreisen in den USA und Kanada gegeben. Ermittlungen etwa in Quebec wurden aber nicht angestrengt, nach der Versicherung, das Land nicht mehr zu betreten. Abbé Pierre stritt dennoch alles ab und drohte. Kirchenobere wurden informiert, statt Aufklärung wurde er in einer Schweizer Psychiatrie untergebracht. Nur kein Skandal. Abbé Pierre hatte in der Resistance gekämpft. Er gründete nach dem Krieg Emmaüs. Im eiskalten Februar 1954 löste der Priester mit der Baskenmütze im Radio mit den Worten »Mes amis au secours« eine landesweite Hilfswelle für Obdachlose aus. Der Dachverband, in über 40 Ländern aktiv, finanziert heute seine Hilfsprojekte unter anderem über Second-Hand-Läden. Durch sein soziales Engagement war Abbé Pierre unantastbar geworden. Alle guckten weg, die Frauen sprachen, man glaubte ihnen nur nicht und diffamierte sie als Lügnerinnen. Erst dann schwiegen sie, bis jetzt, sagt Véronique Margrand. Sie hat die erste Betroffenen-Aussage aufgenommen und ist Präsidentin der französischen Konferenz von Ordensfrauen und Männern. Vor 3 Jahren hat sie auch einen Bericht über sexuellen Missbrauch in der Kirche bestellt. Bei Radio France Info sagt sie schockiert: Wir haben es offensichtlich mit einem Perversen zu tun. Man muss befürchten, dass die Handlungen und Straftaten unzählbar sind. Das ruft in mir eine Mischung aus Wut und unendlicher Traurigkeit hervor. Wir haben aus ihm eine Art Ikone gemacht. Nun solle den Betroffenen Gerechtigkeit widerfahren durch Anerkennung und Klarheit. Kommunen benennen bereits Straßen und Plätze um. Sollte man Abbé Pierre also vergessen? Die engagierte Dominikanerin und Kirchenfunktionärin Véronique Margrand meint: Nein, man sollte ihn nicht vergessen. Das hieße ja auch, die Opfer zu vergessen. Wenn man seinen Namen aus dem Stadtbild tilgt, dann finde ich das notwendig. Das wäre ja ein Aushängeschild für ihn. Man muss aber daran erinnern, was dieser Mann getan hat. Auch wenn es schmerzhaft und schrecklich ist, muss diese Erinnerungsarbeit zu Ende geführt werden. Emmaüs denkt nun laut über Entschädigungen nach. Es brauche etwas Zeit, aber man arbeitet daran.
Stefanie Markert über den Missbrauchsskandal um den bereits verstorbenen Ordensmann Abbé Pierre, und der erschüttert Frankreich. Aus Paris gibt es aber auch schöne Nachrichten. Dort sind gestern die Paralympischen Sommerspiele zu Ende gegangen. Die 148 deutschen Athletinnen und Athleten haben insgesamt 49 Medaillen gewonnen. Aber nach den Spielen ist natürlich vor den Spielen, und die sind dann in Los Angeles in 4 Jahren. Moritz Kühn wagt den Ausblick.
Es wird eine sportliche Reise ins Ungewisse. Keiner weiß, wohin sie bis zu den Spielen in Los Angeles 2028 geht. Klar ist, es soll aufwärts gehen. Bei den Paralympics in Paris gab es 10 Goldmedaillen. So wenig wie noch nie seit der Wiedervereinigung Deutschlands. Dessen ist sich auch Teamchef Karl Quade bewusst.
Paris will uns Ansporn sein, weiterzumachen auf diesem Weg, mehr Professionalität reinzubringen, was Athletinnen und Athleten angeht, wie auch was Trainerpersonal reingeht. Ich will jetzt nicht die Diskussion um die Finanzierung da wieder aufmachen, aber das ist sicherlich auch ein Thema.
Ein großes Thema. Denn geht es nach dem Plan des Bundeshaushalts, muss der paralympische Sport sparen. Rund 50 Trainerinnen und Trainer beschäftigt der Deutsche Behindertensportverband. Einige davon haben schon die Kündigung erhalten, erzählt der 78-jährige DBS-Präsident Friedhelm Julius Borcher, der schon seit Jahrzehnten an der Verbandsspitze steht.
Da wir nicht wissen, ob das weiter finanziert bin, müssen wir dich darauf aufmerksam machen, dass du eben zum Arbeitsamt gehen musst, weil es wäre unverantwortlich zu sagen, ja, das parlamentarische Verfahren wird mit einer Erhöhung enden, das entscheiden wir nicht.
Und das sorgt für Verunsicherung, zum Beispiel beim Tischtennis-Bundestrainer Volker Ziegler.
Wenn 4 meiner Kollegen hier zum 1.12. das Vertragsende haben, heißt das, die hätten am Montag bei der Agentur für Arbeit stehen müssen, damit sie die 3-Monats-Frist einhalten und keine Sperrfrist riskieren. Wie will man dann bitte hier Bestleistung erbringen? Das ist erbärmlich im Vergleich zu anderen Nationen.
Die das deutsche Team nicht nur eingeholt, sondern auch überholt haben. Das ärgert ARD-Experte Heinrich Popov.
Wir leben im Paradies. Das alles erlaubt, in der Weltspitze sowas von den Ton anzugeben. Aber wir haben zurzeit die Bürokratie, die das alles verbietet.
Ein weiteres Problem, der Nachwuchs. Er fehlt. Und wenn es Talente gibt, können sie sich wegen der geringen Förderung nicht voll und ganz auf den Sport konzentrieren.
Ich habe da auch ein Mädchen gesehen. Mit ihrem Talent bin ich der Meinung, sie ist der Johannes Flors bei den Frauen. Sie kann in der Weltspitze sehr schnell reinkommen, wenn sie die Strukturen vorfindet.
Das deutsche Team hatte bei den Paralympics in Paris einen hohen Altersdurchschnitt. Zu den jungen Teilnehmern gehörte der 22-jährige Paralympicsieger im Schwimmen, Taliso Eng, der ein weiteres Problem anspricht.
Ja, wir hatten es ja jetzt auch schon bei den Olympischen Spielen mit den Medaillenprämien in Deutschland. Es ist einfach noch viel Luft nach oben.
Mittlerweile bekommen alle Athletinnen und Athleten, sei es bei Olympia oder den Paralympics, dieselben Prämien. Zum Beispiel 20.000 Euro für den Gewinn der Goldmedaille. Für Platz 4 gibt es aber gar nichts mehr. Taliso Engel würde sich mehr Anerkennung und noch etwas anderes wünschen.
Es gibt so viele Menschen mit Behinderungen, die einfach keinen Sport machen, aber bestimmt Superathleten wären. Und ich glaube, das würden wir mit einer größeren Aufmerksamkeit in Deutschland auf jeden Fall erreichen können.
Mehr Aufmerksamkeit, aber wie? DBS-Präsident Borcher hat eine klare Vorstellung.
Wir können nicht 4 Jahre warten. Wir brauchen paralympische Großveranstaltungen auch in Deutschland.
Ob es klappt bis zu den kommenden Paralympics 2028 in L.A.? Offen. Klar ist, es wird eine sportliche Reise ins Ungewisse.
Im Saarland ist das Interesse an Unternehmensgründungen seit Jahresbeginn deutlich gestiegen. Das geht aus Daten der Online-Plattform der Industrie- und Handelskammer hervor, berichtet SR-Info-Reporter Sven Berzelis.
Nach Auswertungen der digitalen IHK-Unternehmenswerkstatt haben sich auf der Plattform rund 30% mehr potenzielle Gründer angemeldet als noch im Vorjahr. Gleichzeitig verzeichnet die IHK auch 30% mehr Gründungen als noch 2023. Der wissenschaftliche Referent der IHK-Unternehmenswerkstatt Thomas Pitz ist sehr zufrieden mit der Entwicklung. Er geht davon aus, dass dieser Trend auch bis Ende des Jahres so anhält. Auf der digitalen Plattform können sich bundesweit Unternehmer anmelden, die eine Firma gründen, umstrukturieren oder an eine Nachfolge übergeben wollen.
Ja, und gegründet wird vor allem in der Industrie und im Handel. Schauen wir noch aufs Wetter. Eindeutig, der Herbst ist da mit vielen Wolken und immer wieder Schauern. Morgen dann zunächst ein bisschen mehr Sonne. Am Nachmittag zieht es sich dann wieder zu und es gibt immer mal wieder Regenschauer bei 15 bis 19 Grad. Und so setzt sich das Wetter auch diese Woche fort. Es wird kühler, schon am Mittwoch wird es wohl nicht wärmer als 15 Grad. Das war die SR-Infobilanz am Abend. Mein Name ist Sarah Sasso. Einen schönen Abend hier auf SR2 Kulturradio.